Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist nicht immer einfach, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und dem Knatsch zwischen den Generationen widmet sich das deutsche Performance-Kollektiv Ski-Ski-Pop. Testament heißt ihre gefeierte Produktion, in der die Performerinnen mit ihren eigenen Vätern auf der Bühne stehen, Klartext reden und sich außerdem mit König Lear von Shakespeare befassen. Mit dem Testament touren Ski-Ski-Pop seit über einem Jahr durch die Lande, wurden an die diesjährige Bestenschau des Berliner Theatertreffens eingeladen und ans Festival Impuls, wo sich die Besten der freien Szene versammeln. Jetzt kommt der Abend für Gastspiele auch in die Schweiz. Elinor Landmann stellt die Arbeit von Ski-Ski-Pop vor.
Testament ist der Kurztitel für einen der erfolgreichsten Theaterabende dieser Saison. Und im vollen Titel heißt der Abend «Verspätete Vorbereitungen zum Generationenwechsel nach Lear». Vier Performerinnen aus dem Kollektiv Ski-Ski-Pop entern die Bühne und mit ihnen drei Herren im Rentenalter, würdig, noch nicht gebrechlich. Es sind die Väter der Performerinnen und gemeinsam wird nun Klartext geredet. Was muss jeder und jede leisten, um vom eigenen Vater respektiert zu werden? Was halten die Väter von der Arbeit der Töchter? Was ist, wenn ein Vater pflegebedürftig wird? Muss dann die Tochter ran? Und falls ja, wie bitte sehr finden die vielen Bücher des Vaters in der bohemen Berliner Wohnung der Tochter Platz? Es ist eine der Stärken dieses Abends, dass er genau hinguckt, die Fragen aus dem Alltag generiert, sie unerbittlich stellt und doch liebevoll mit allen Beteiligten umgeht. Aus dem achtköpfigen Kollektiv von Ski-Ski-Pop treffe ich zwei Performerinnen. Ilja Papatheodorou, 40, die im Testament mit ihrem Vater auf der Bühne steht, und Johanna Freiburg, fast 40, die am Testament nicht direkt beteiligt ist, aber dennoch Vorstellungen spielt, je nachdem, wie die Spieltermine im Kollektiv verteilt wurden. Wir sitzen bei Rhabarberschorle im Garten des Berliner Kunstquartiers Bethanien und sprechen über den Titel des Abends. Es war nicht einfach, einen passenden für die Produktion zu finden. Ilja Papatheodorou erklärt, warum man sich auf verspätete Vorbereitungen zum Generationenwechsel einigte.
Das liegt daran, dass wir eine Generation sind, von der wir behaupten, dass sie spät in die Verantwortung gerät. Normaler ist es, dass man mit 40 schon so voll übernommen hat. Aber diese Vätergeneration, die 68er-Generation, die ist, glaube ich, kulturell, gesellschaftlich sehr dominant gewesen und tritt langsam ab.
Die 68er-Generation, um die es geht, steht mit den Vätern auf der Bühne. Und Johanna Freiburg spricht noch etwas anderes an. Das Schweigen zwischen den Generationen, ein weiterer Grund für die verspäteten Vorbereitungen.
Ich habe es auch mal so ein bisschen so verstanden mit der Verspätung, dass das Gespräch auch überhaupt verspätet geführt wird, also diese Verhandlung eigentlich verspätet passiert, weil das Stück eröffnet ja eigentlich diesen Dialog, der so aber nach unserer Wahrnehmung nicht geführt wird zwischen den Generationen und eröffnet eben Fragen und das Gespräch um alles, was da im Weg sein könnte, um diesen Generationswechsel zu vollziehen. Und das ist eben vielleicht auch schon relativ spät, dass man das erst jetzt macht mit seinen eigenen Eltern.
Nämlich dann, wenn es unbedingt sein muss erst. Und dann ist es eigentlich schon zu spät.
Zu den heutigen Fragen über Pflege, Erbe, Geld, Respekt kommt als weitere Schicht im Testament König Lear. Shakespeares trauriger König will wohl seine Macht abgeben, diktiert aber die Bedingungen dieses Machtverzichts und veranstaltet eine Art Wettbewerb um das Erbe. Diejenige Tochter, die ihn am stärksten liebt, soll das Reich erhalten. Die Tragödie um Machtverzicht und Liebe bildet die Folie, vor der heutige Generationenwechsel in den Blick genommen werden. Da will etwa König Lear seine Truppen zu den Töchtern mitnehmen, die sträuben sich dagegen. Und das übersetzen Ski-Ski-Pop in einer hinreißenden Szene in die Anzahl Bücherregale, mit der pflegebedürftige Vater die Tochterwohnung in Besitz nehmen würde bei einem allfälligen Umzug. Die biologischen Väter der Performerinnen beobachten diese Rechnungen auf offener Bühne mit Missbilligung und Schmerz. Sie stellen sich den Entschleierungen ihrer Kinder, denn genau das interessiert die Truppe Ski-Ski-Pop. Das, was verschwiegen wird, was faul ist zwischen den Generationen. Und Ilia Papatheodorou sagt, das habe sie auch am König Lear interessiert.
Und eigentlich wollten wir uns vor allem mit der ersten Szene von King Lear befassen, in dem der König seinen Plan seinem Hofstaat und seinen Töchtern unterbreitet. Und er spielt nicht mit offenen Karten. Und dann geht das richtig schief. Also das war eine Analyse, die wir so getroffen haben. So, was läuft hier schief und warum? Und das eine ist eben, dass der dunkle Plan tatsächlich auch verschleiert bleibt. Also was ist eigentlich sein tiefster Wunsch so für sein hohes Alter? Was wünscht er sich von seinen Töchtern? Und das sagt er eben nicht, sondern ja, er provoziert sie oder er fordert sie so komisch heraus auf eine Weise, die sie nicht richtig deuten können.
Jetzt ist ja das Spezielle an diesem Projekt auch, dass eben die richtigen Väter auch auf der Bühne stehen. Stelle ich mir irgendwie schwierig vor, meinen Vater zu fragen, sag mal, hast du Lust, mit mir einen Theaterabend zu machen, teilzunehmen? Wie ging das? Ihr Vater steht mit Ihnen auf der Bühne.
Ja, ja, also der ist ein großer Theatergänger. Der liebt das Theater und gleichzeitig ist er aber ein sehr, wie viele Männer, ein sehr privater Typ, also so, der sich nicht viel austauscht und der vor allem diese Ästhetik, die wir geschaffen haben und immer wieder produziert haben, stark ablehnt, genau deswegen, weil sie so viel Privates thematisiert auf der Bühne. Das hat natürlich seinen Ursprung in uns als Frauengruppe, dass wir viele Dinge, die privat sind, doch gesellschaftlich finden und relevant finden und irgendwie deswegen benutzen und selbst auch als Beispiel einsetzen. Und das war auf jeden Fall ein Knackpunkt, auf dem Weg die Väter auf die Bühne zu holen. Was wir als erstes gemacht haben, war mit einer Videokamera, jeder von uns ist mit einer Videokamera nach Hause gegangen zu den Eltern und hat es angekündigt, dass das unser Ansinnen ist, unsere Väter in den nächsten Arbeitsprozess zu holen. Und dann haben wir ein Interview mit unseren Vätern gemacht, was wir auf Video aufgezeichnet haben, wo wir sie zu kritischen Fragen, das Alter und die potenzielle, also die Frage der möglichen Pflege durch die Tochter oder Geldfragen und so interviewt haben. Und da haben wir uns hinterher gegenseitig diese Interviews gezeigt und es war sehr inspirierend. Und dann haben wir die Väter erstmal zu einer Lesung eingeladen. Und dann sind wir so langsam mit denen in den Prozess eingestiegen, sodass eigentlich man sie nie so vor diese Entscheidung gleich von Anfang an gestellt, sondern man hat sie sanft hineinbegleitet in den Prozess. Und dann nach einigen Monaten die Frage gestellt, so jetzt müssten wir mal wissen, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und so, und da hatten die sich dann schon gegenseitig kennengelernt und vor allem den Prozess auch schätzen gelernt, haben dann zugesagt.
Das war wahrscheinlich auch einschätzbarer geworden, was das bedeutet. Also ansonsten ist das ja was vollkommen Unbekanntes. Dann war das wahrscheinlich einfach sehr viel konkreter, stelle ich mir vor. Jemand hat gerade jetzt nach einer Aufführung gesagt, das fand ich ganz schön, dass es doch oft so ist als Kind, dass man mitgeht zu seinen Eltern auf die Arbeit und so mimikrimäßig nachmacht, was die so arbeiten, so Handbewegungen nachmacht und das so nachspielt und dass sie das eigentlich jetzt so empfunden hat, dass das jetzt genau umgekehrt war, dass unsere Väter jetzt mit bei uns auf die Arbeit kommen und mimikrimäßig nachspielen, was wir so machen.
Was Johanna Freiburg da auf den Punkt bringt, ist ganz schön schwierig und eigentlich das Filetstück von Testament. Das Ringen um Anerkennung zwischen Töchtern und Vätern wird sichtbar gemacht auf der Bühne. Die Zweifel der Väter, ihre Ausstiegswünsche, ihre Missbilligung für die Art Theater, die die Töchter machen. Die Performancegruppe Shishi Pop hat wenig mit Literaturtheater zu tun, wo Regisseure wie kleine Könige bestehende Dramentexte auf die Bühne stellen und immer wieder neu befragen. Shishi Pop kommen aus der Gießener Schule, studierten am Institut für angewandte Theaterwissenschaft, der Kaderschmiede des postdramatischen Theaters im deutschsprachigen Raum. Daraus hervorgegangen sind Gruppen wie Rimini Protokoll oder Showcase Beat Le Mot. Die Performerinnen von Shishi Pop machen zum Thema, was sie persönlich beschäftigt. Erarbeiten im Gespräch und in Improvisationen Texte, filtern aus dem Persönlichen gesellschaftlich Relevantes und sie scheuen keine Peinlichkeit. Der Widerstand der Väter gegen diese Art Theater im Testament ist massiv. Schließlich müssen sie sich auf der Bühne auch selbst aussetzen. Ilja Papateodorou erzählt von den Schwierigkeiten und von der Strukturiertheit, mit der Shishipop den Schwierigkeiten begegnete.
Da gab es dann schon mal so einen Punkt, wo wir so den Fuß hingestellt haben und gesagt haben, Moment, also bestimmte Diskussionen wollen wir in der nächsten Probenphase mit euch nicht mehr führen, sondern die müsst ihr jetzt akzeptieren oder ihr geht raus aus dem Prozess. Also wir führen gerne Diskussionen, die noch produktiv sind, aber wir rechtfertigen uns jetzt nicht mehr immer weiter für das, was wir bisher gemacht haben und so. Zum Beispiel.
Haben Sie den Eindruck, dass... Es ist ein persönliches Projekt, da stelle ich auch persönliche Fragen. Sie können mir sagen, wenn Sie das doof finden oder zu nahe. Aber haben Sie den Eindruck, dass Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater sich in diesen 15 Monaten, seit Sie das Stück spielen, dass sich das geändert hat?
Interessanterweise hat sich mein Verhältnis zu meiner Mutter verändert, weil ich sie jetzt besser verstehe. Wie schwierig es ist, mit meinem Vater zu kooperieren. So. Die Probleme, die dabei auftauchen, die sehe ich jetzt besser.
Ich frage die Frage auch, weil Sie selber das Projekt als einen utopischen Prozess beschreiben und sagen, an diesem Abend wird die Theaterbühne zu einem Ort, wo die Generationen einen Ausgleich pflegen können. Und mich interessiert, ob dieser utopische Prozess, ob der beschränkt ist auf die Bühne oder ob der auch ausfließt quasi ins reale Leben.
Naja, also da wäre ich vorsichtig. Ich würde sagen, das findet alles zum Schein statt. Aber das Schöne ist eben, dass dadurch, dass die Väter sich auf einen spielerischen Umgang mit autobiografischem Material eingelassen haben, dass sie gesehen haben, es ist eine Auseinandersetzung im Spiel. Da gibt es andere Grenzen. Die sind manchmal ein bisschen weiter sogar. Also im Spiel kann man jemanden vielleicht stärker provozieren oder ihm irgendwie größere Herausforderungen stellen, als man das in echt machen würde. Aber es hat auch wiederum also Beschränkungen insofern, als dass es sich nicht wirklich auf die Realität auswirkt.
Ist das etwas, was die Arbeit von Shishipop generell prägt, dass die Bühne ein, also verstanden wird als ein begrenzter Raum, ein Raum für Utopien, der aber für sich selber steht?
Wir haben früher oft darüber geredet, dass es wie eine Teststrecke ist, so eine Performance von uns, dass man bestimmtes Alltagsszenarien eben testet in ihren Möglichkeiten und dadurch, dass die Bühne einem fiktionalen Rahmen gibt und man das spielt und zwar auf eine Weise eher wie das englische Game als wie ein Play, also dass man das so nutzt tatsächlich wie ein Spiel.
Mit festen Regeln.
Mit Regeln, das. Genau.
Regeln, die man transparent macht, also die dann in der Situation der Bühne definiert werden, sodass die den Zuschauern und den Spielern bekannt sind und vielleicht auch eine andere Art von Begegnung oder Gemeinsamkeit möglich machen für den Moment, den diese Begegnung dann innerhalb der theatralen Situation dauert.
Und ich würde sagen, für die Einzelne ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit zu utopischem Verhalten, also für sie normalerweise unerreichbarem Verhalten. Ja.
Das ist eigentlich aber auch ein tief trauriger Zustand im Zusammenhang mit diesem Abend, weil es heißt, das Verständnis oder die Bereitschaft, sich wirklich so auf ein ich lass dich in deiner Differenz zu und ich gehe jetzt vielleicht mal nicht auf dich zu, aber ich nehme mal die Differenz auf, dass dieser Austausch vielleicht real gar nicht möglich ist.
Also ich weiß nicht, ich bin ja ohne Vater auf der Bühne von Testament und ich muss sagen, also während des Prozesses habe ich immer gedacht, wenn ich die anderen Leichen blass aus den Proben habe kommen sehen, gut, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist, aber jetzt bin ich doch traurig, dass mir das fehlt, weil ich eben glaube, dass die Väter und Töchter, die da durchgegangen sind, gemeinsam etwas erlebt haben, was also mir jetzt nur als Zuschauerin dann möglich ist. Also als Zuschauer erlebt man dann ja auch schon sehr viel. Also ich weiß, dass ich, als ich erste Proben gesehen habe, vollkommen umgehauen war davon, was da alles ausgesprochen wird. Eben gerade wie diese Väter, von denen ich wusste, dass sie sehr kritisch sind, was diesen Umgang mit dem privaten Material auf der Bühne angeht, wie persönlich sie dann auf der Bühne erscheinen, wie sie von sich ausgehend reden, da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich glaube, dass da mit Leichtigkeit ganz viele Tabus gebrochen werden, die eben auch gesellschaftlicher sind, dass da Themen ausgesprochen werden. Die werden natürlich nicht unbedingt gelöst, aber dass überhaupt das Gespräch aufgenommen wird, bedeutet eben was. Ich weiß nicht, wie weit es dann ins wirkliche Leben überschwappt, aber also dass es in diesem Kunstraum passiert, verändert, glaube ich, real was innerhalb desjenigen, der Zeuge davon ist. Viele Zuschauer kommen dann ja auch nochmal wieder mit ihren Eltern oder denken anders über das Verhältnis zu ihren Eltern nach und es entsteht, glaube ich, ein ganz großer Reflexionsraum beim Einzelnen.
Ich würde ja auch nicht behaupten, dass Kunst als solche nicht zurückwirkt auf die Wirklichkeit. Das hat natürlich einen Effekt, aber der ist nicht so, wahrscheinlich nicht so konkret greifbar, sagen wir es mal so. Also was natürlich passiert, auf jeden Fall, und das ist Realität und das ist auch sehr stark spürbar, ist, dass die Väter Respekt vor unserer Arbeit bekommen haben. Die sind eingestiegen in den professionellen Raum von ihren Kindern. Also diese Dimension hat es auf jeden Fall, dass die jetzt gesehen haben, dass da viel professionelle Energie dahinter steckt, hinter so einer Arbeit, und das schätzen gelernt haben und jetzt anders reden, auch über unsere neueren Produktionen. Und dass wir natürlich an jedem Abend, an dem wir das spielen, mit uns wieder in dieses Gedankenspiel einsteigen und bestimmte Dinge, die auch für sie schmerzhaft sind, wie zum Beispiel halt Abend für Abend sich diese Pflegeliste anzuhören, das ist nicht einfach. Also da haben die sich aufgelehnt auf der Probe, fanden das schrecklich, die fanden das demütigend, sich das anzuhören. Und jetzt ist es eben im Stück, wir mussten mit denen verhandeln, was da reinkommt. Na, auf der Probe haben wir natürlich viel gemacht. Aber das hat es geschafft und das ist natürlich auch eine Bereitschaft, das jeden Abend so mit uns gedanklich durchzuspielen.
Nicht nur die Überlegungen dazu, was pflegebedürftig eigentlich im Detail heißt, auch die Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Vätern sind in das Projekt eingeflossen. Probenprotokolle werden nachgesprochen, damals geäußerte Zweifel, Verteidigungen, Reflexionen wiedergegeben. Das ist authentisches Material, wiedergegeben von authentischen Sprechern. Eigentlich dokumentarisches Theater. Trotzdem taucht dieser Begriff bei Shishi Pop nicht auf. Johanna Freiburg erklärt warum.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wo wir herkommen, weil Dokumentartheater ist ja gerade ziemlich en vogue und natürlich kann man das auch darunter fassen, aber für uns ist es nicht so weit weg von dem, was wir immer schon gemacht haben, nämlich uns selbst als Ausgangspunkt zu nehmen. Und diesmal ist es eben wir im Verhältnis zu unseren Vätern. Und das, was für uns eigentlich neuer ist, ist, dass es dann auch noch diesen fremden Text gibt, den Shakespeare-Text. Das haben wir sonst in unseren Arbeiten nie gemacht. Das war das erste Mal, weil wir gar nicht mit literarischen Vorlagen arbeiten und immer unseren eigenen Bühnentext finden, ganz viel auch in Improvisation. Und das war dann eben auch noch ein weiteres Gegenüber, dieser Text mit seiner ganzen Rezeptionsgeschichte. Und ich glaube, das steht für uns mehr im Fokus, als dass da jetzt der echte Vater ist.
Ja, genau. Wir hatten nie das Ansinnen, dokumentarisch zu sein. Und das hätte die Väter wahrscheinlich auch ein bisschen geschreckt. Wir kommen eher von diesem Spielbegriff auch her. Also wo man Wahrheit in einen fiktionalen Rahmen bringt. Also so, dass es mehr oder weniger ununterscheidbar wird, was jetzt hier wirklich autobiografisch ist und was nicht. Und dieser spielerische Rahmen, diese Freiheit auch da drin, das war uns immer eigentlich wichtig. Wir haben immer eher so über True Fiction geredet, also wahre Fiktion, die wir produzieren.
Haben Sie es vorhin gesagt, Johanna Freiburg, das ist quasi ein verändertes Setting, wenn man es vergleicht mit Arbeiten, die Sie vorher gemacht haben. Da gibt es einen kanonischen Text. Auf der anderen Seite ist es eine Arbeit, die weniger, also das Publikum sitzt dabei und guckt zu. Es ist weniger eingebunden in die Performance, als das üblich ist bei Ihnen. Nun ist diese Produktion sehr erfolgreich. Die wird eingeladen in und ausländische Festivals, tourt herum, am Theatertreffen, dann Impulse und so weiter und so fort. Ist das irgendwie auch komisch, mit so einer Arbeit dann so erfolgreich zu sein?
Auf jeden Fall. Und es ist sicherlich nicht zufällig, haben wir gesagt, dass es die erste Arbeit ist, wo mehr Männer auf der Bühne sind als Frauen. Es ist vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, dass ausgerechnet in dem Stück, wo unsere Väter beteiligt sind, der Erfolg so stark mitkommt. Aber wir waren dann sehr froh, dass das Folgestück Sieben Schwestern auch in der näheren Auswahl war für das Theatertreffen. Ja, das hat dann vielleicht noch stärker betont, dass es auch etwas jenseits der Väter ist, der den Erfolg ausmacht.
Ja, also meine Antwort darauf ist immer, ich glaube, dass es einfach weniger konfrontativ ist und deswegen gefälliger. Also es ist so, mit Honig fängt man die Fliegen, also das, was man vorher nicht gemacht hat. Denn diese Art von Leute, die man jetzt als Publikum gewonnen hat, die hat man früher regelrecht provoziert. Und deren Widerstand hat man auch bewusst geweckt, um so eine Art Mehrwert entstehen zu lassen, inhaltlichen und so. Das hat ja schon auch eine Logik. Und
also das Interessante ist, dass wir das Konzept entwickelt haben, weil wir gedacht haben, wir kommen jetzt in ein bestimmtes Alter, wir sind jetzt alle fast 40 oder 40 und wir wollten gerne was machen zu Auseinandersetzungen mit Establishment und dem Kanon und so weiter. Darüber kam überhaupt die Idee auf, mit diesen Stücktexten was zu machen. Und da die Väter ja eben da auch unsere größten Kritiker sind, weil die natürlich auch Teil von diesem Establishment und diesem Kanon sind, ist es vielleicht dann aber auch ein Ergebnis davon, dass die jetzt so integriert, also dass man sozusagen den Feind umarmt. Ich finde, das ist ja vielleicht dann auch eine Schwäche vorher, wenn man Leute eher verschreckt und die was eine Qualität nicht sehen können. Jetzt so von außen betrachtet, weil ich ja in dem Projekt eigentlich nicht drin bin, sondern eher die Außenposition habe, finde ich, dass das Stück, es gefällt zwar sehr vielen, aber es ist nicht gefällig, sondern es ist eher auffallend, auch die Härte, die da drin ist. Die Töchter nehmen so eine Position ein, die eben sehr stark auch kommentiert wurde, wie spröde oder nüchtern oder hart die Töchter sich darstellen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist für diese Arbeit, damit sie eben auch nicht verkitscht.
Ich meinte auch eher, was Johanna gesagt hat, dass man die Perspektive umarmt, die man vorher bekämpft hat. Und dass das Stück tatsächlich plötzlich Fans hat, die wir vorher nicht hatten, also nämlich ältere Männer.
Also überhaupt eine andere Generation. Also nicht nur Männer, sondern auch Frauen.
Man muss sagen, dass es ist ja interessant, dass vor allem unsere Väter die Gegner von unserer Arbeit waren, denn den meisten Müttern gefallen unsere Sachen sehr gut. Also glaube ich, ist es schon eine Geschlechterfrage als eine Generationsfrage, würde ich behaupten.
Shishi Pop hat sich über 13 Jahre einen Namen gemacht in der freien Szene. Dass diese Truppe nun ans etablierte Theatertreffen eingeladen wurde, das hat Nachdenken ausgelöst. Aber, und das geben Johanna Freiburg und Ilia Papadeodorou offen zu, natürlich auch Freude. Nicht nur verschiedene Generationen, nicht nur verschiedene Geschlechter, nicht nur das Publikum der freien Szene, auch das des Stadttheaters vermochten Shishi Pop mit Testament zu begeistern. Johanna Freiburg erzählt von den persönlichen Effekten dieses Erfolgs.
Also wir machen das ja wirklich schon sehr lange und wir sind immer sehr kontrovers betrachtet worden. Wir haben sehr, sehr große Fans und auch ziemlich viele sehr harte Kritiker. Und es macht natürlich auch mürbe, über so viele Jahre sich immer wieder erklären zu müssen, immer wieder rechtfertigen zu müssen. Es ist ja nicht so, dass das nicht auch Selbstzweifel hervorruft, dass man denkt, ist man da eigentlich vollkommen auf dem falschen Dampfer? Und dann ist es schon auch ganz schön, vielleicht auch gerade in diesem bestimmten Alter, dass man auch mal denkt, es gibt eine Anerkennung von außen und das, was wir machen, hat vielleicht auch eine gesellschaftliche Relevanz, weil das ist ja was man sich als Künstler auch wünscht, dass man das macht für ein Publikum und dass wir jetzt so häufig in Berlin dieses Stück fast im Repertoire im Haus spielen und jede Vorstellung immer wieder ausverkauft ist, das ist insofern eben auch einfach sehr, sehr schön.
Ja. Wir haben über Brüche gesprochen, also was jetzt dieses Testament absetzt von der Arbeit von Shishi Pop. Ich möchte eigentlich gerne noch über Gemeinsamkeiten sprechen, was diese Produktion verbindet eigentlich mit ihrem Schaffen. Eines haben Sie schon angesprochen, Sie thematisieren in der Gruppe die Fragen, die Sie persönlich angehen. Was sind andere Verbindungslinien zu diesen vielen Produktionen, die, sage ich jetzt mal, hinter Ihnen liegen?
Das eine ist auf jeden Fall, dass wir immer einen offenen, reflexiven Raum schaffen, in dem wir unsere Arbeit auch akut verhandeln. dass wir auch immer eine selbstkommentierende oder das Publikum befragende Ebene einbauen, wo man sich sozusagen über das, was akut passiert, erhebt und nachdenkt.
Ich glaube auch, häufig ist in unseren Arbeiten das schon angeklungen, dass man eben diesen utopischen Raum sucht oder auf der Suche ist nach einer neuen Form von Gemeinschaft und Kommunikation im Allgemeinen. Ja, die wurde dann eben häufig stellvertretend zwischen den Spielern und dem Publikum vorgenommen. Aber um diese Gemeinschaft und eine bestimmte Utopie oder ein utopisches Handeln geht es in ganz vielen Arbeiten. Und das sehe ich bei Testament auch. Dass das, was da passiert, diese Dialoge, diese Verhandlungen, dass dieses utopische Handeln in dieser Kommunikation zwischen den Töchtern und Vätern auch anklingt.
Wir hatten ja früher sehr viel direkte Interaktion mit den Zuschauern. Und ein Merkmal von Testament ist, dass eigentlich alles, was zwischen Vätern und Töchtern gesprochen wird, über die Bande des Publikums gespielt wird. Das es wird alles nach außen adressiert, auch die direkten Ansprachen an die eigenen Kinder oder Väter oder so. Das ist zumindest ein Relikt. Aber es ist, glaube ich, immer noch wichtig, das Publikum als Kommunikationspartner auch zu haben und als Partner in der Reflexion.
Ja, ich habe da angefangen, darüber nachzudenken, warum wir das eigentlich aufgehört haben, diese offensive Ansprache vom Publikum. Ich weiß nicht wirklich die Antwort, aber es ist vielleicht wichtig zu sagen, warum wir es angefangen haben, ist, dass der Blick auf uns als Frauen auf der Bühne ganz anders war als eben auf unsere männlichen Kollegen, zum Beispiel Showcase Beatlemo, die nur Männer waren. Die hatten sich nie mit solchen Fragen rumzuschlagen wie wir. Also das wir gemerkt haben, auf uns wird eben einfach anders geguckt, nämlich wo juristischer geguckt, auf uns werden ganz viel Zuschreibungen gemacht, das ist die dickste, das ist die lustigste, das ist die klügste, das ist die so und so, und dass eine Reaktion darauf eben war, das Licht im Publikum anzumachen und zurückzugucken oder auch Konzepte zu machen wie bei Bad, wo die Zuschauer im Stuhlkreis saßen, im Licht, und wir haben in der Mitte agiert in ziemlich provokanter Weise, und es ging aber genau um diese Blickachsen zu sagen, ich sehe, dass du mich ansiehst und alle anderen Zuschauer sehen das auch, und jetzt nehme ich das Gespräch mit dir auf und verhandle darüber, was du dir eigentlich von mir wünschst oder mit was für Projektionen du mich überschreibst. Und das war für uns ganz befreiend und identitätsstiftend, und ich glaube eben für diese vorhin angesprochenen sehr großen Fans war das eben auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht, also es ist vielleicht eigentlich nur eine Hoffnung, dadurch, dass man das so viele Jahre so offensiv gemacht hat, auch einen bestimmten Erfolg mit hatte, dass man das heutzutage einfach nicht mehr so nötig hat. Ich weiß es nicht. Man könnte natürlich auch denken, wir haben es einfach aufgegeben. Aber ich glaube, dass wir in uns ein Selbstbewusstsein oder ein Bewusstsein erreicht haben. Selbstbewusstsein ist vielleicht falsch, aber ein Bewusstsein zu sagen, Moment, wir könnten hier jederzeit das Licht wieder anschalten und zurückschauen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.